Kultursalon, Kulturnisalon. Carola Sakotniks Sendung zu Kreativität, Leadership und Kultur. Herzlich willkommen. Dobar dan. Das Umgehen damit, was brauche ich, was wird gefragt und gleichzeitig dann ein Produkt daraus zu machen, das am Markt erfolgreich ist. Das ist eine Herangehensweise, die hat jeder Sternekoch auch. Die haben gute Künstler teilweise. Also gerade in der Musik ist das eine ganz klare Geschichte. Und gleichzeitig finde ich so spannend immer wieder auch das Zweckfreie, das du auch bei Künstlern siehst. Ja? Also das innovative Denken und gleichzeitig die Kunst muss nichts erfüllen. Und das zusammenzubringen, finde ich halt spannend, aber das führt jetzt zu weit. Ich sage einfach Danke. Also bei mir zu Gast ist heute Christian Reiter von ProM Quadrant. Er ist einer der führenden Leadership-Trainer in Österreich. Du hast auch so eine Vergangenheit und ich finde immer, wir kennen uns ja aus der German Speakers Association, da bist du mir so aufgefallen, weil du jemand bist, der den Raum betritt, Raum einnimmt, aber ohne irgendwie groß auf die Pauke zu hauen, sondern du bist einfach da. Also der Inbegriff von dem, wo ich mir sage, ja, kann man vorstellen, viele Leute hätten gern so einen Chef. Also das heißt, du bist wahrscheinlich auch jemand, da lernt man von, als Role Model von dir. Was du ausstrahlst, ist halt einfach eine große Sicherheit, auch eine Klarheit. Also du kannst Richtung angeben, aber du öffnest auch den Raum für Gespräche, für Weiteres und du hast sowas wie Beharrlichkeit, Disziplin. Und ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich auch eine gute Entscheidungsfähigkeit.
Das hast du so schön ausgedrückt, dass ich mir das nachher noch einmal aufschreiben muss. Weil das wäre mir selber gar nicht eingefallen, was du jetzt da so kurz zusammenfasst. Aber herzlichen Dank für diese wertschätzende Intro. Da muss ich wirklich nochmal nachdenken, aber ich denke, du hast wirklich alle Tasten getroffen und das freut mich natürlich so rüberzukommen.
Tja. Ja, es ist, glaube ich, auch angenehm, das zu sehen. Und ja. Ich glaube, meine erste Frage ist, wie kommst du zum Leadership und was ist denn Leadership für dich?
Also, wie du es in der Intro schon erwähnt hast, ich war in vielen Führungsaufgaben in schon der Konzernwelt. Also, ich habe in der Sportartikelindustrie begonnen, habe dort bei Het Tirolia schon in jungen Jahren Führungsaufgaben übernommen, habe dann insgesamt 11 Jahre dort verbracht und war dann 12 Jahre bei Nestlé in Führungsfunktionen und habe mittlerweile die Firma schon 18 Jahre. Und das ist natürlich auch eine Form von Leadership, wenn man auch, wenn es ein kleines Unternehmen ist, aber vielleicht ist man sogar umso mehr gefordert in gewissen Führungsfragen. Und da, weil du sagst, was hat mich zum Thema Leadership gebracht? Also bei der Firmengründung und bei der Positionierung des Unternehmens war das halt einer der Gedanken, was interessiert mich, was mache ich gern, was meine ich gut zu können, braucht das die Welt? Ja, kann ich einen Mehrwert bieten? Ich meine ja. Und schlussendlich natürlich auch die kommerzielle Frage, bringt es einen Mehrwert für Unternehmen, wo Unternehmen auch bereit sind, dafür etwas zu zahlen. Und wenn dann überall Ja steht, dann ist das Thema sicher das Richtige.
Sehr wahr. Und wenn du sagst 18 Jahre, dann ist es ja so. Ne? Das funktioniert ja gut.
Ja, es ist schnell vergangen, die Zeit. Also ich bin selber schockiert, wenn ich diese Zahlen nenne. Ja, denke mir so, okay, das war ziemlich ziemlich knackig, die Zeit offensichtlich. Ja.
Was man auch sieht im Leadership, ist ja das, was du da hier so aufwartest. Ich erzähle manchmal, was wir so essen und trinken, in letzter Zeit lustigerweise weniger. Und heute haben wir wieder so den Inbegriff von kulinarischen Genüssen hier. Ich habe da ein Sachertörtchen von AIDA. Also wir sitzen in Wien. Wir haben zwei wunderschöne Tassen, die sich auch haptisch so gut anfühlen. Die sind so ein bisschen rau außen mit einem sehr guten Kaffee drinnen und einer echten Gucci-Praline. Ich sag's dir. Plus Mineralwasser. Also das, ich habe ein Foto gemacht, ihr werdet es, könnt ihr es euch anschauen. Wir werden das hochladen, es schaut echt toll aus.
Es gehört immer auch Ambient dazu, Rahmenbedingungen, das hat ja auch was mit Leadership zu tun. Ideale Rahmenbedingungen zur Leistungserbringung, oder?
Genau so ist es, ja. Mir ist das extrem wichtig. Und ich meine, ich komme ja also aus der Kultur, ich sage immer, ich habe so drei Stufen in der Kultur. Zuerst Sprachen und Kultur, Denkmodelle, Lösungsansätze, also transkulturelle Kommunikation studiert oder Übersetzer, Dolmetsch. Dann in die Kunst und Kultur und jetzt bin ich ja in der Organisationskultur und merke einfach, wie wichtig das für uns ist. Und Leadership ist so zentral. Auf der einen Seite das Management, auf der anderen Seite die Führungsqualitäten. Und eine ist, ohne das andere geht nicht. Und ich sage immer, Management geht aber ohne Führungsqualitäten nicht. Also Führungsqualitäten allein, das würde gehen. Inhaber geführte Unternehmen mit einem weisen Inhaber, die können das ganz gut. Da macht dann jemand anderer das Management. Aber Management allein an der Spitze geht für mich immer ganz schlecht.
Welcome to the Curious Leader, our jam session, where do the questions come from? So what is leadership? What do you think about it? Questions are crucial. Do they open doors or do they open windows? Do they have a smell and do they have a taste? Hearing or listening or sensing? That's what the leader needs. Do you sense a question before it emerges? Why don't you help people to let those one inside of them? It's freeing them, letting them out of the cage of thoughts. Let them feel the nature that it's outside.
Wie siehst denn du das?
Ja, also ganz klar, für mich ist die Unterscheidung Management im Sinne von Struktur und Organisation. Und das andere Thema Leadership ist natürlich stark mit den Soft Skills in Kombination. Und das ist eigentlich der Grund auch, warum meine Firma Point Quadrat heißt, weil das Pro aus dem Lateinischen für, das eine M steht für Management, also das Anerkennen von Struktur, von Wissen, von Management-Skills. Und das andere ist das Thema Mensch, Emotion. Warum tut jemand etwas gern und gut? Und wenn man beides zusammenführt, dann potenziert sich der Effekt fürs Unternehmen. Also ja, wenn du mich so fragst, klares Bekenntnis für Management, also für die Ratio. Und auf der anderen Seite klares Bekenntnis zum Thema Mensch, Emotion. Und jetzt könnte man diskutieren über die Gewichtung, aber ich glaube, die menschliche Komponente überwiegt. Weil die menschliche Komponente hat viel eben mit Einstellung zu tun, mit Kommunikation zu tun, mit Empathie zu tun. Und das ist für mich auch, wie sich Leadership entwickelt hat, eigentlich die wichtigere Komponente.
Mag ich.
Das freut mich, wenn ich was sagen kann, was dir gefällt.
Nein, es ist so schön, es ist ja das schöne Erlebnis, seit ich den Podcast habe. unterhalte ich mich ja immer wieder mit Menschen zu diesem Thema. Und mir war es nicht so klar, dass da Konsens herrscht. Also ich habe jetzt noch niemand erlebt, der gesagt hat, man kann Management machen, ohne auf den Menschen zu achten. Und das macht für mich die Welt sehr lebenswert. Also deswegen sage ich, das ist wirklich schön,
ja,
das zu sehen und das zu erleben. Und gleichzeitig habe ich letzte Woche ein Leadership-Training gehabt für Frauen, die wirklich ins Top-Management sollen. Also die Firma möchte mehr Frauenquote im oberen Management haben. Und es war so eine große Frage, wie weit die Menschlichkeit da wichtig ist, ja, wie weit es eben auch wichtig ist, sich mal die Management-Qualitäten anzueignen und dann wieder menschlich zu werden. Also wir haben sehr viel reflektiert und darüber nachgedacht. Und das hat die Frauen sehr erleichtert, dass diese Menschlichkeit, ich sage jetzt Menschlichkeit, ich nenne es ja Future Skills, ich sage nicht immer mehr Soft Skills, weil ich glaube, dass das immer mehr Hard Skills werden. Auch aus dem Grund, weil Management durch KI einen anderen Stellenwert kriegen wird. Da müssen wir wissen, das Wie wird immer wichtiger. Und ich fand das so spannend, dass die Idee, wenn ich jetzt ins Top-Management gehe, das heißt ja Top-Management und nicht Top-Leadership,
ja,
dass die Idee aber ein Top-Leadership wäre im Endeffekt und dass ich natürlich meine Aufgaben mache. Ja? Aber das ist für mich so Basis. Ja? Ich kann auch nicht ohne Zutaten kochen.
Ja.
Und trotzdem ist ein Sternekoch was anderes als der 12-Jährige, der gerade lernt, beim sich ein paar Würstel zu machen. Nicht?
Ja.
Und dort mache ich den Unterschied.
Gute Metapher. Hab sogar ich verstanden.
Ja, haben wir nochmal sowas gehabt, einmal mit einem Sternekoch, einmal zum Thema Netzwerken. Das ist auch so eine Anekdote. Es gab jemanden, der hat einfach Netzwerken sehr, sehr strategisch angeboten, auch als Kurs. Und hat gesagt, er möchte gern ein Event machen. Und ich habe damals das Event für ihn gestaltet. Und da hat er gesagt, ja, weißt du, ich lerne, jeder kann über Netzwerken lesen, aber es zu erleben ist was anderes. Und dann habe ich einen Sternekoch aus meiner Führungstätigkeit, hatte ich viel Kontakt mit Sterneküchen. Mir gefällt da was ein dazu, weil ich hätte es gern sinnlich, also die Sinne anregend. Und er hat dann mit den Teilnehmern eine Curry-Mischung fabriziert.
Mhm.
Und mit dieser Mischung, die sie gemacht haben, auch zwei Curries gekocht. Also zwei verschiedene Mischungen und zwei Curries gekocht. Ein indisches erdiges und ein thailändisches viel fruchtigeres, sagen wir, luftigeres vom Geschmack her. Die Menschen waren dazu fasziniert, weil ihnen plötzlich klar war, dass man viel lesen kann und im Kopf wissen kann, aber wenn ich es nicht getan habe, wenn ich es nicht ausprobiert habe und von einem Profi angeleitet wurde, vermisst man die halbe Qualität dabei. Und diese Idee dann noch, dieses Curry auch vom Sternekoch zubereitet zu probieren, die ist echt aufgegangen. Es war ein sehr schönes Gefühl.
Mhm.
Wie geht's denn dir, und jetzt die Brücke zu dir und deiner Leadership-Tätigkeit, wie geht's dir, ich nenne es jetzt mal in den Kundengesprächen, musst du sie überzeugen, dass Leadership wichtig ist? Oder ist das eh klar?
Du regst mich zum Denken an, natürlich mit deinen Fragen. Ich würde jetzt mal schnell antworten, ich muss die Kunden nicht überzeugen, also jene Unternehmen, natürlich die handelnden Personen, die mich da kontaktieren, die sind sich der Bedeutung von Leadership bewusst. Und dass da auch etwas getan werden muss, und das ist ja dann der Anlass, mich zu kontaktieren. Also dadurch würde ich sagen, Antwort klar, das ist denen bewusst. Aber es gibt sicher auch eben, wenn man so will, diesen Bereich von Unternehmen, die kein Bewusstsein zum Thema Leadership haben, aber die kontaktieren mich ja nicht. Und da ich durch das, dass ich so lange schon im Geschäft bin, habe ich wirklich das Privileg, dass ich nicht am Markt herumgehe und sozusagen akquiriere, sondern dass es wirklich so ist, dass mich die Leute anlassbezogen kontaktieren mit ihren Themen.
Mhm.
Dadurch ist das sozusagen mein Spektrum, wo ich sage, ja, die sind sich der Bedeutung von Leadership bewusst und die sind sich auch der Bedeutung bewusst, dass es immer etwas gibt, was man mehr lernen, mehr wissen, mehr trainieren kann, um es anzuwenden. Und da ist also ein ganz klares Commitment von Lifelong Learning da. Also ich habe auch natürlich Leute in den Leadership-Ausbildungen, die sehr erfahren sind, ja, gut ausgebildet und sehr erfahren sind. Und das ist ja auch das Schöne, dass die in einem durchaus Alter bis, ich sag mal, 50 oder darüber sogar drinnen sitzen und sagen, ja, ich möchte mich weiterentwickeln. Also es hört nicht auf. Auch für mich nicht. Also ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich mich jeden Tag versuche, weiterzubilden, zu lesen, von kleinen Artikeln angefangen bis zu halt vielen, vielen Dingen, die mich zu den Themen interessieren.
Ich sage ja immer, das Schöne an dem Job ist, dass es sich nicht auf die Arbeit beschränkt. Man darf es auch im Leben anwenden oder in der Partnerschaft.
Das sehe ich 100% genauso, ja. Also sehr viele, glaube ich, die Themen Kommunikation, Emotionsmanagement ist immer gleich. Das sage ich auch, weil ich auch in Vertriebsthemen tätig bin. Und manchmal fragen mich die Leute, ja, machst du jetzt Leadership oder machst du Vertrieb? Es geht immer um das Thema Mensch. Ja, ich muss im Leadership Leute überzeugen, informieren. Ich habe mit Emotionen zu tun, mit Widerständen zu tun. Ich habe im Vertrieb genauso und ich habe genau solche Themen in der Partnerschaft. Ich habe es mit Kindern. Es geht immer um das Thema Mensch und da sind die Themen gleich. Da ist für mich immer in meinem Kopf ein ganz klarer roter Faden.
Passt ja auch zu dem, ich sage immer, es gibt keine Work-Life-Balance. Es gibt nur eine Life-Balance, weil Arbeit ist halt Teil des Lebens. Aber ich kann nicht sagen, ja, ich lebe auch, wenn ich arbeite.
Ja.
Und das gern sogar. Ich arbeite auch gern.
Ich könnte sogar noch ausweiten und sagen, Life is never in balance.
Genau so ist es. Es ist so wie die Harmonie in der Musik. Du musst weg von der Harmonie, um sie kurzfristig zu erleben und dann geht es wieder auseinander, sonst wird es auch langweilig.
Ja. Also ich spreche auch lieber, weil du das jetzt als Zusatzthema eigentlich so eingebracht hast. Ich spreche lieber von Work-Life-Effectiveness.
Ja.
Jetzt natürlich sicher in dem Kontext Leadership und dass wir ja Leadership nicht, weil zum Gefallen des Themas Leadership machen, sondern schlussendlich soll ja Leadership einen Mehrwert erzeugen, heißt, das Unternehmenswert steigern, den Umsatz steigern, den Marktanteil steigern. Also es hat ja einen kommerziellen Sinn. Da müssen wir uns ja im Klaren sein darüber. Es ist ja nicht nur, dass es den Menschen im Unternehmen gut tut, auch, aber es soll ja auch ein Resultat ergeben.
Mhm.
Und dadurch rede ich gerne von Life, also Work-Life-Effectiveness, weil es eben etwas auslösen soll. Ja.
Ja.
Und ich sage auch, weil das Leben ständig out of balance ist, es passiert ja dauernd irgendetwas, was man nicht eingeplant hat. Ich sage das ja auch im Zusammenhang mit Leadership oder auch nicht nur Unternehmerinnen, sondern auch mit Mitarbeiterinnen. Man steht in der Früh auf und das Kind ist krank, ist der Tag anders. Ja? Man kann nicht den Kindergarten aus der Schule bringen oder wir haben selbst uns jetzt getroffen und vor 20 Minuten ist mir in meinem Knie das Blut eingeschossen und mein Fuß liegt jetzt am Tisch hier. Habe ich vor 60 Minuten noch nicht gewusst,
ja,
dass ich da mir nichts, dir nichts, so quasi eine Verletzung nebenbei aufreiße. Aus dem Nichts. Ja.
Ist schon wieder
ein bisschen anderer Tagesplan dann angesagt, wenn du mich verlässt. Da werde ich ins Spital fahren.
Thank you. majestic tree up on the hill so graceful and so strong. Austrian home. I used to guess a tree is lonesome and stop at one position for an everlasting life. Living space and grow support. If one needs help, they send it through. So in the end, it's other trees they need. They grow up to connect invisibly. No chance for our eyes and mine to see.
Also ihr hört, das ist ein wirklich interessantes Interview.
Also bestens inszeniert, ja, mit Dramatik, alles dabei.
Ja, das passt ja zu dem, also ich arbeite ja immer so, ich suche mir immer so ein Thema raus, wo ich so ein, zwei Jahre dann wirklich damit umgehe und inzwischen beschlossen habe, auch ein weiteres Buch zu schreiben, und mein nächstes Buch handelt von Neugierde. Und das erste heißt ja Mutig Mensch sein. Wir kommen zu Neugierde später, aber beim Mutig Mensch sein habe ich gesagt, wir brauchen Mut, Zuversicht und Vertrauen, damit Digitalisierung erfolgreich gelingen kann. Und zwar, und das eben mit dem Titel Mutig Mensch sein, neues Denken wagen. Ich behaupte ja, wir müssen, oder wir sollten, ja, müssen ist immer so eine Geschichte, aber ich glaube sogar, es ist so wichtig, wir müssen unsere menschlichen Fähigkeiten oder das Bewusstsein, das uns als Mensch ausmacht, so dringend viel mehr schulen, damit wir mit KI und ähnlichen Dingen besser umgehen können. Also damit wir es auch einschätzen können, damit wir es beurteilen können. Und was ich damit meine, ist, wir brauchen etwas anderes als die Maschine. Eine Maschine entscheidet in der Regel binär. Ich habe jetzt gelernt, es gibt noch einen dritten Zustand, der ist das sogenannte Nichts. Und bei uns, wir sind einfach emotionale Wesen, empathisch, nicht nur talentiert, sondern ich glaube, das ist unser Urmotor, damit können wir einfach gut umgehen und damit sowas funktioniert. Auf der einen Seite sind wir für Kooperation geschaffen und spüren, fühlen, und auf der anderen Seite wissen wir auch, wir sind gefährdet, wenn wir da draußen in der Natur sind, gerade auch als Wesen, die so unentwickelt, so unterentwickelt auf die Welt kommen. Ja, wir brauchen lange Zeit, unsere Eltern überhaupt überleben zu können. Haben wir gleichzeitig unser Reptiliengehirn, das uns die ganze Zeit schaut, ist da was gefährlich, ist da nichts gefährlich. Ja? Und wenn wir das nicht beruhigen, sind wir immer auf Gefahren-Scannern aus. Und das hält uns ab, weil Gefahr bringt auch uns dazu, binär zu denken. Dann schauen wir nicht links, dann schauen wir nicht rechts, dann schauen wir nur, ja, nein, bringt mich das dem nächsten Schritt näher. Ich glaube, es ist zu kurz gedacht, wenn wir das tun. Ich glaube aber auch, der Stressfaktor, den wir oft in den Alltag mit reinnehmen, verführt dazu, das sehr oft zu machen. Unter großem Druck eher im Überlebensmodus statt im Lebensmodus zu sein. Jetzt haben wir diese große digitale Revolution oder Transformation. Und ich glaube, wir hätten die Chance, was anderes zu tun. Wir hätten die Chance, es uns auch gut zu gestalten und für uns die Entspannung reinzubringen. Dafür braucht man aber Dinge wie Zuversicht und Vertrauen. Und daher wieder die Fragen, also nur so die Überleitung für dich, warum ich diese Fragen immer stelle. Die sind
Ja.
selten so aus dem Kontext, aber ich glaube, was uns ausmacht, ist, dass wir mutig sind, dass wir als Spezies per se mal Riesendinge entwickeln. Ich meine, KI ist eine tolle technologische Leistung. Ich bin auch noch dazu ein richtiger Gadget-Nerd, also ich liebe diese ganzen Sachen.
Ja.
Merke aber, wenn ich zu viel mache, dann spüre ich nichts mehr oder spüre ich mich falsch oder kann meine Emotionen nicht zuordnen. Wie geht's dir? Ich meine, bei mir ist klar, Emotionen sind sehr präsent durch meine Vergangenheit. Als Schauspielerin ist das so ein, ich sag mal, meine Toolbox, mit Emotionen umzugehen, in Emotionen einzusteigen, wieder auszusteigen. Aber wie geht's dir mit dem Gefühl, grundsätzlich mit Emotionen, aber vor allem mit dem Mut, etwas zu tun, das neu ist?
Ja, also wenn ich abgesehen von dem KI-Thema direkt auf das Thema Mut eingehen darf, Mut ist für mich der Beginn aller Handlungen. Ja, es ist der Beginn, um schlussendlich Ziele zu erreichen, neue Dinge anzugehen, zu erreichen. Und wie du mir die Frage gestellt hast, hat es im Kopf so gerattert und da habe ich gedacht, auch natürlich ist das Thema Mut eine Selbstreflexion, eine Eigenerfahrung, wo man sagt, Mut und Angst, das sind ja Freunde. Du hast da die Angst kurz angesprochen, also dem einen würde es außer dem anderen nicht geben oder ohne dem anderen nicht geben. Wir wissen, Angst lähmt, und deswegen habe ich immer für mich transferiert das Thema oder das Wort Angst oder das Gefühl Angst zum Thema Respekt, weil wenn du vor etwas Respekt hast, dann ist es schon so, dass man da wachsam wird und dass man sich bei dem Thema Respekt, was immer man angeht, überlegt, wie könnte ich es denn machen, dass es trotzdem gelingt, auch wenn es herausfordernd ist. Und ich habe zeitlebens eigentlich immer speziell durch den Sport versucht, Grenzen auszuloten. Und da kommt man immer in diese Begrifflichkeit, ist das jetzt Angst oder habe ich Respekt? Ja. Also ich war zumindest in jungen Jahren für damalige Verhältnisse respektabler Bergsteiger. Und da war überhaupt in jungen Jahren so, und nächste Woche machen wir noch einen tolleren Gipfel und da gibt es noch eine größere Herausforderung. Und aber da kommt man natürlich schon mit dem Thema, habe ich jetzt Angst oder habe ich Respekt und was überlege ich mir, um diese Bergtour erfolgreich abzuschließen. Und auch im Kontext ist ja auch so ein Führungsthema mit den Bergkameraden. Bei Kameradinnen, wie kann man das da aufteilen, Führungsaufgaben übernehmen. Und das Gleiche war eben durch Skifahren. Ich bin mit Skien quasi auf die Welt gekommen und macht das mit großer Freude noch immer. Und da waren aber auch immer natürlich Challenges, die man sich selbst gegeben hat, irgendwelche steilen Rinnen zu fahren im Tiefschnee. Und da kommt man schon auch, dann merkt man plötzlich, die Atmung stimmt nicht mehr, weil man eigentlich doch eher vielleicht in die Angstzone hineinkommt. Aber auch da, und dann habe ich mir gedacht, okay, das mit Skifahren und Berg, das ist irgendwas, was von der Kindheit her da war. Und dann habe ich gedacht, das muss tauchen. Das ist was ganz anderes. Und dann einfach auch diese Sache zu erreichen, halt mal 30 Meter runter zu tauchen. Oder dann war das Thema Fallschirmspringen. Ja, und man dachte, das muss so angstvoll sein, wenn man da im Flieger sitzt. Und ich habe natürlich war ein Tandemsprung, weil die ganzen Skills, die wollte ich ja nicht arbeiten, aber ich wollte mal wissen, wie geht's mir da mit Fallschirmspringen. Ja, oder auch Segeln war eine Faszination, speziell so also mit Kart-Segeln, wo halt der Kart sich so aufstellt und ja, eine Mischung, aber natürlich von unheimlicher Freude, Faszination, Geschwindigkeit.
Was sind deine Gedanken dazu? Lass es uns wissen und schau rein, auch auf der Homepage www.mutig-menschsein.at. Du bist heute im Kultursalon, Kulturen in Salon auf Radio Agora,
oder gerade im Podcast Carola Sakotniks Kultursalon.
Respekt sind zwei Paar Schuhe. Ist schon auf, ja.
Ja.
Und mir gefällt das Bild total gut, gell? Also das ist wirklich etwas Schönes. Ich sage immer Mut ist etwas, dass ich mir an etwas Neues traue, das ich nicht kenne.
Ja.
Und am Weg aber genug Vertrauen habe, dass ich alles das lernen werde, was ich brauche dafür, damit es gelingt.
Ja.
Und du warst jetzt eben im Tandemsprung, das war glaube ich das letzte, der Tandemsprung, vor dem ich ja unsagbaren Respekt habe, gell?
Ja.
Mich da rauszuhauen aus dem Flugzeug.
Ja.
Und du hast es gemacht, das Segeln im Katamaran, wo er hochgeht. Finde ja. ich ein tolles Bild, gell? Nämlich, ja. du musst ja auch die Mischung haben aus dem Mut, es zu tun, aber dann auch zu vertrauen, also auch der Technik, dem Ding zu vertrauen. Oder wenn man neu drin ist, wie gut der Segler du bist, demjenigen, der sozusagen die Zügel in der Hand hält.
Ja. Nein, es ist schon, das ist auch in der Reflexion gewesen, wenn du etwas kannst, dann tut man sich da auch leichter, mutig zu sein, als wenn man die Zuversicht hat, die Skills für diese Tätigkeit zu haben, dann ist es leichter. Also ich sage jetzt mal, beim Skifahren war es sicher so, dass man die Zuversicht hat, dass ich das kann. Ich kann mich jetzt noch erinnern, wir sind am Mont Blanc Ski gefahren und hatten da so eine ziemlich extreme Flanke, die wir runtergefahren sind und sind aber mit einem Führer gefahren, weil wir das Gebiet dort überhaupt nicht gekannt haben. Und der Führer ist eben zur Kante gegangen und hat gesagt, also schaut da mal runter, wenn es euch das zutraut zu fahren, dann fahren wir es. Und wenn nicht, und wir hatten alle Klettergurte, das ist auch noch eine lustige Anekdote, die ich vielleicht dann anfügen werde. Jedenfalls, dann könnte man zumindest die erste Seillänge würde ich euch absellen und dann fahren wir nachher. Ja. Also das war schon eine Stelle, die herausfordernd war, aber da haben alle gesagt, also ich bin hingegangen und gesagt, das traue ich mir zu, das habe ich schon irgendwie gemacht, vielleicht nicht in dieser Konstellation, aber kommt man vertraut vor, dann macht man das. Ja. Und beim Fallschirmspringen habe ich keine Ahnung, da ist es auch das Thema Vertrauen, ja, dass man sagt, okay, der dann den Sprung da mit mir macht, der wird schon kennen, ich selber könnte es nicht und da fühlt man sich aber auch, wenn man eben vertraut und vielleicht auch eine eine Person ist, die gerne vertraut, da würde ich mal mich dazu zählen, also vertrauen, bis man halt enttäuscht wird, dann hat man andere Learnings daraus, aber man dachte, das passt schon, ne? Und dann springt man. Ja. Aber eben die eine Anekdote, um das zu sagen, das war so lustig, wie wir sind da zu viert gewesen, am Mont Blanc, und wir sind mit dem Helikopter auf diese Stellen geflogen, und wir haben uns gewundert, wie wir zu dieser Helikopterstation hingekommen sind, dass die ganzen Skifahrer einen Klettergurt umhatten. Das haben wir bis jetzt nicht gekannt. Das ist aber interessant. Aber die werden irgendwas anderes machen als wir, haben wir gesagt. Aber bei einem Klettergurt Skifahren ist irgendwie komisch. Ja. Und dann haben wir dieses Erlebnis und gewusst, okay, das ist zumindest einer der Gründe, warum man in dieser Konstellation mit diesen Führern dann eben einen Klettergurt beim Skifahren umhat. Ja. Auch, das habe ich auch dazu gelernt, das hängt auch mit dem zusammen, dass wenn man verletzt wird, dann schneller geborgen werden kann.
Klar,
aber,
ja.
aber es war eine neue Erfahrung, auf jeden Fall Skifahren mit Klettergurt.
Spannend. Aber natürlich, das macht total Sinn.
Ja.
Ich finde es so schön, dass du mir beides jetzt diese Zuversicht und das Vertrauen, es hängt ja so eng zusammen. Also ich finde, Mut ohne eine gewisse Form der Zuversicht und ohne die Möglichkeit oder auch die Fähigkeit vertrauen zu können, ist mehr Harakiri.
Ja.
Sag mal, ist für mich nicht sehr gescheit. Und ich bin auch jemand, der gern vertraut. Schön, dass du das so formulierst. Das habe ich noch gar nicht so formuliert. Ich mag das wirklich gern. Und ich bin ja mit 35 ganz schwer krank geworden und musste mein ganzes Berufsleben umstellen. Und auch eben aufhören, auf der Bühne zu stehen und habe damals aber gemerkt, es war lustig, so davor, wie gesagt, sehr körperlich, sehr viel tanzen, sehr viel alles Mögliche machen. Und plötzlich wurde das so erschüttert und ich hatte dann viel mehr Angst, also auch bei so Dingen wie, in Prater gibt's so große, hat man auch so eine Art Gurt und kann so 4-5 Meter hoch springen, gell? Saltos schlagen, und du bist wirklich mit diesem Gurt an zwei Seilen angehängt und das hilft dir einfach ganz hohe Sprünge zu machen und dich zu drehen und so. Und ich habe mich fast nicht getraut, das zu tun. Es hat fast 2 Jahre gebraucht, bis ich solche Dinge wieder tun konnte.
Mhm.
Und da war nichts Gefährliches, nur dieses Vertrauen an den Gurt, diese großen Höhenunterschiede. Ich habe immer Respekt vor Höhe. das passiert halt auch, wenn dann Vertrauen, so wie du sagst, einmal enttäuscht wird, dann hat man auch Learnings draus. Und wenn einem keiner hilft, mit dem umzugehen, oder man sich auch keine Hilfe sucht, dann ist das natürlich nicht sehr gescheit. Und ich denke mir, das ist gerade im Leadership so ein großes Thema. Auch in Beziehungen, ja. Ich meine, welche Beziehung ist schon so, dass Vertrauen nie enttäuscht wird? Das gibt's fast nicht, ja. Und dann damit umgehen zu können, dieses Emotionsmanagement, von dem du auch gesprochen hast, das wird dir das Wichtige dabei. Und ich denke mal, so eine Grundzuversicht, dass das wieder gut wird, die hilft mir dabei.
Mhm.
Was ist Zuversicht für dich?
Una di ste mattine ti svegli e lo sai. Questa cosa è stata grave ieri, ma ora che ne farai? Nel tuo letto ci pensi forte, lo sai, ma non ti viene niente che ti potrebbe salvare, dai. Ed io ti dico, abbraccia pure l'errore, abbraccialo forte, stringitelo cuore, scopri che non ne ancora ne sai. Abbraccia pure l'errore, abbraccialo forte, stringitelo cuore, scopri che non ne ancora ne sai. Stuzzicarlo, lo sai che ti farà dei guai, e nello stesso tempo ne trovi una gemma che non aspettavi mai. Ci bisogna lisciarla ancora dal ruvido, bellezza ne farai, ma sviluppa pure quel tratto di vedere bellezza nei guai. Ed io ti dico, abbraccia pure l'errore, abbraccialo forte, stringite al cuore, scopri che non ne ancora ne sai. Abbraccia pure l'errore, abbraccialo forte, stringiti al cuore, scopri che non ne ancora ne sai. Abbraccia pure l'errore, abbraccialo forte, stringiti al cuore, scopri che non ne ancora ne sai. Abbraccia pure l'errore, abbraccialo forte, stringitelo al cuore, scopri che non ne ancora ne sai. Abbraccia pure l'errore, abbraccialo forte, stringitelo al cuore, scopri che non ne ancora ne sai. Abbraccia pure l'errore, abbraccialo forte, stringiti al cuore, scopri che non ne ancora ne sai.
Kurz nachgedacht, willkommen zurück. Unser Gespräch geht weiter. Für mich ist es ja dieses bedingungslos, aber nicht naiv ans Gelingen glauben.
Ja, also Zuversicht ist für mich ein Satz, es gibt immer eine Lösung. Mhm. Es gibt immer eine Lösung, wenn man das Wort Lebenserfahrung strapazieren darf, dann Situationen, die wirklich Ausnahme sind, ja, also für mich dramatisch. Mit 18 habe ich meine Mutter verloren. Eben auch ein Tag, wo man sagt, den hat man anders geplant. Ich bin damals von der Schule nach Hause gekommen und habe sie tot am Klo aufgefunden. Also das war jetzt keine dramatische Krankheit, nichts Absehbares, sondern ein Tag wie jeder andere, nur er hat nicht geendet wie jeder andere. Und mein ältester Sohn ist mit einer geöffneten Bauchdecke auf die Welt gekommen. Also da waren schon Themen, die sehr einschneidend sind. Und punkto Zuversicht, dass man natürlich die Watschen kriegt und natürlich auch am Boden liegt und auch diese, was immer es ist, Verzweiflung, Trauer zulassen muss, erkennen, dass es einfach notwendig ist. Und dann, Analogie zu Change Management, zu der Valley of Tears Kurve, die man da erfährt, dass man dann eben schaut, dass man dieses Valley of Tears halt nicht zu tief und zu breit werden lässt und da Zuversicht schöpft und Sachen probiert, wieder Mut hat, auch etwas zu probieren und dann wächst man an der Zuversicht. Und das ist, glaube ich, wirklich gut, ein guter Punkt, über diese Zuversicht nachzudenken und zu sagen, es gibt immer eine Lösung, auch wenn man mittendrin ist, mal kurzfristig so ausschaut, als darf es keine Lösung geben. Aber es ist natürlich herausfordernd. Lösungssuche ist kein Geschenk.
Schön gesagt, ist kein Geschenk. Aber eine sehr spannende Reise. Das ist ja mit der Grund, warum ich mich gerade mit der Neugierde so beschäftige. Mir hat eine ORF-Journalistin, ich rede jetzt bei einer Veranstaltung, und sie hat sich so meine Homepage durchgeschaut und hat dann eine Beschreibung geschrieben, die mir so gefällt. Und da sagt sie eben, wenn eine Kulturfrau, also eine Schauspielerin, Dame, Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin, wenn die von heute auf morgen aufhören muss und dann nochmal studiert und dann ins Leadership kommt, dann ist das ein Weg, der ganz sicher nicht gerade ist und den sie vor allem auch tänzelnd und springend geht. Und ich glaube, das macht was, ja, also diese Neugierde, die da drin ist, oder auch diese Fähigkeit, wie Pippi Langstrumpf, Sachen einfach anders zu sehen, die glaube ich, dass viele Führungskräfte brauchen. Und die ich kenne, die so in ihrer Ruhe sind, die können das auch. Also die sind selten irgendwie nur so in eine Richtung und die sind in der Regel bedacht. Ganz viele haben auch, so wie du erzählst, einige Sachen mitgemacht und das auch nicht nur durchgetaucht, sondern auch verarbeitet oder ins Leben integriert und daraus gelernt. Und die wissen, dass Change nicht da gibt es nicht nur eine Richtung, sondern da gibt es eben auch, sagen wir, der Unterschied für mich zwischen Transformation und Change, ja, kurz, Change, da weiß ich ungefähr, wo ich hin will, und bei Transformation ist der Richtungswechsel so grad, und ich weiß nur, wie es sich anfühlen soll, wenn es gelungen ist, aber ich weiß noch nicht, ob die Richtung rechts, links, oben, unten oder sonst was ist. Also es hat noch eine andere Dimension an Unsicherheit drinnen. Und die da durchführen können, die sind für mich immer, die haben irgendwas von Neugierde, von Entdeckergeist. Und eine große Fähigkeit, sich eine Mannschaft mit Vertrauen um sich zu scharen. Und das wäre so meine Überleitung jetzt zum Vertrauen. Wie entsteht das für dich? Weil was es ist, ja, wir fühlen es alle. Ich glaube, es ist auch für jeden was anders. Aber wie entsteht Vertrauen?
Ja, also es gibt eine, darf man vielleicht sagen, wissenschaftliche Definition von Vertrauen, die ich auch in meinen Vorträgen und Führungskräfteausbildungen immer wieder als Klassiker drinnen habe. Das sind fünf Bausteine, die Vertrauen bei uns Menschen ausmachen. Und das ist einerseits die Verlässlichkeit, die Konstanz. Wir wollen diese Einschätzbarkeit haben von Menschen. Wir wollen diese Ehrlichkeit, Das wäre der zweite Baustein, also das ist versprochen erhalten. Dann gibt es den dritten Baustein, der so frei aus dem Englischen übersetzt, etwas mit ich glaube dran, guter Wille. Das spürt man dann, wenn jemand für ein Thema brennt, das ist mein Verständnis. Ein interessanter, der vierte Baustein ist Verwundbarkeit. Das war, wie ich mich das erste Mal mit dem Thema auseinandergesetzt habe, eigentlich ein bisschen irritierend, weil ich dachte, na, also wir vertrauen Menschen, die vermeintlich alles können, perfekt sind. Das stimmt aber nicht so, wenn es eben eigentlich mit dem Thema Verwundbarkeit, dass man zeigt, dass man nicht alles kann, dass man eben verwundbar ist, was immer das dann auch bedeutet, aber dann zeigt man seine menschliche Komponente, und wir Menschen sind intuitiv intelligenter, als wir es oft uns zutrauen. Wir wissen, dass die Wunderwutz es nicht gibt und Universalgenie ist auch nicht. Und wenn man eben durchaus mal sagt, das kann er nicht, das weiß er nicht, von mir aus, ich habe Angst, dann ist das durchaus etwas, was Vertrauen bei anderen erzeugt und eigentlich ein Booster ist. Aber das ist in Ergänzung zum fünften Baustein, das ist natürlich so für mich im Kopf wie eine Schaukel, und das ist dann schon Kompetenzwissen. Ja. Also dadurch mit diesen fünf Bestandteilen wäre Vertrauen für mich sehr, sehr gut definiert.
Ist auch schön, wie du das beschreibst. Diese Verletzlichkeit, also ich nenne es immer Verletzlichkeit, Verwundbarkeit, ist ja, wie ich finde, die neue Superpower. Und ich finde, so wie du sagst, auch mit Vorträgen auf der Bühne ist es so, dass du ohne Verletzlichkeit in der Figur, jetzt als Schauspielerin, ohne diese Verletzlichkeit herauszuarbeiten und zu genau zu wissen, wo diese Figur, dieser Charakter verwundbar ist, ohne das kriegst du keinen glaubhaften Charakter hin. Das geht nicht.
Ja, kann man gut vorstellen, ja, ja, ja.
Also jeder König, alle haben irgendwo einen wunden Punkt, etwas, wo sie getriggert werden, wo sie empfindsam sind, empfindlich auch. Ja, also muss man mal schauen, ja, empfindsam ist das Verarbeitete, empfindlich. Ja. Ist so, wenn ich mich triggern lasse und merke, hoppala, ja, da kommt so ein Trauma hoch, von dem ich vielleicht sogar schon wusste, aber es halt nicht bearbeitet habe. Welche Rolle spielt da Zuhören für dich? Ich finde, Verletzlichkeit und Zuhören gehört ganz stark zusammen.
Verletzlichkeit und Zuhören gehört zusammen. Du gibst mir ordentliche Vorgaben.
Ich muss damit einverstanden sein.
Verletzlichkeit und Zuhören. Ja, für mich ist, ich versuche mich in das Thema ein bisschen hineinzusprechen. Und dann können wir vielleicht noch mal nachhaken. Aber für mich ist Zuhören ja was ganz Wesentliches. Zuhören hat für mich viel mit dem Thema Respekt zu tun. Aufmerksames Zuhören heißt, ich bin ja interessiert, was du mir jetzt sagst. Ich nehme dich als Mensch in allen Dimensionen wahr und ganz ernst, und das, glaube ich, vergessen die Leute. Das ist auch ein bisschen, ach Gott, vielleicht ein bisschen ein Zeitgeisterscheinung, dass für mich sehr viele Leute halt auf Sendung sind, sage ich immer, ja. Also mehr Sendung als Zuhören, mit grotesken Dimensionen, dass manche Leute Fragen stellen, um Interesse eigentlich zu signalisieren, aber in Wahrheit sind die gar nicht interessiert an der Antwort, sondern die stellen die Frage, um sich ins Gespräch hineinzubeamen und ihre Meinungen kundzutun. Ja, aber abgesehen von dieser Groteske, Fragen und Zuhören sind auch in deinem Thema, das du auch ansprechen möchtest, zum Thema Leadership, ganz, ganz wichtige Aspekte. Man sagt ja auch, für mich sind zum Beispiel eben Zuhören und Fragen und das sind gute Freunde. Und man sagt ja auch oft, die Intelligenz von Menschen sieht man eher an den Fragen, die sie stellen, als an den Antworten, die sie geben. Also man sieht ja an deinen Fragen deine Intelligenz.
Das ist schön.
Ja, also klare Antwort, zuhören ist ein ganz wichtiges Attribut für mich. Mhm. Und auch eine hohe menschliche Qualität. Ja. Also mir hat einmal jemand halt im Englischen, you are a really great listener. Und das war für mich ein Riesenkompliment. Ja. Und ich habe auch schon, damit man so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, wenn es darum auch geht, Networking, Beziehungsmanagement, das gehört ja auch irgendwie zum Leadership dazu, man repräsentiert ein Unternehmen. Also man geht halt zu Veranstaltungen und was mir schon oft passiert ist, dass ich bewusst bei Konstellationen, ob das der städtisch oder das besetzte Essen am runden Achtertisch ist, dass man einfach nur Fragen stellt und eigentlich nur zuhört. Und das wird dann gegipfelt, dass mir manche Menschen gesagt haben, Herr Eitler, es war so ein interessanter Abend, sich mit Ihnen zu unterhalten, aber ich habe eigentlich nur Fragen gestellt. Aber derjenige oder diejenige, mit der ich die Unterhaltung geführt habe, hat überhaupt keine Fragen an mich gestellt. Also war gar nicht interessiert an meiner Person. Also ich war eigentlich nur Katalysator des Abends. Ja.
Aber das ist ja die Brücke, warum ich das, also einerseits die Verletzlichkeit, aber ich glaube vor allem, was zuhören kann und Fragen stellen, ist den Raum für gute Gespräche zu öffnen. Du sagst das ja auch. Und diese Idee, dass sich jemand gesehen fühlt, weil du ihm eine Frage stellst und du wirklich interessiert daran bist, was er dazu zu sagen, sie, er dazu zu sagen hat, das ist ja dieser Teil, wo diese Verletzlichkeit, Verwundbarkeit, dieses Sensible des Menschen Platz bekommt. Deswegen gehört es für mich so zusammen. Also es geht gar nicht um das Schwache zu zeigen, sondern dieses Sensible.
Ja, das ist für mich schon eine Essenz.
Das Umgehen damit, was brauche ich, was wird gefragt und gleichzeitig dann ein Produkt draus zu machen, das am Markt erfolgreich ist. Das ist eine Herangehensweise, die hat jeder Sternekoch auch. Die haben gute Künstler teilweise, also gerade in der Musik ist das eine ganz klare Geschichte. Und gleichzeitig finde ich so spannend immer wieder auch das Zweckfreie, das du auch bei Künstlern siehst. Ja? Also das innovative Denken und gleichzeitig die Kunst muss nichts erfüllen. Und das zusammenzubringen finde ich halt spannend, aber das führt jetzt zu weit. Ich sage einfach Danke. Ich sage danke für ein wunderbares Interview. Schön, deine Gedanken dazu zu hören und auch danke für deine Offenheit und für dein Zuhören und in diesem Fall heute für deine Antworten.
Herzlichen Dank auch dir für diese inspirierenden Fragen und eben für das inspirierende Gespräch. Es war für mich ja ein Gespräch und gar kein Interview, so wie ich es empfunden. Und es war einmal klar bewiesen, dass der Dialog etwas bringt, einen zusätzlichen Wert bringt. Und ich habe von dem Gespräch sehr viel mitgenommen und danke dir für deine Zeit.
Dankeschön. Wir hören uns wieder jeden letzten Dienstag im Monat um 19 Uhr auf Radio Agora und jeden letzten Mittwoch im Monat erscheint das Ganze als Podcast auf allen großen Plattformen. Carola Sakotniks Kultursalon. Einfach gute Gespräche, einfach gute Musik. Bis bald, eure Carola. Kultursalon, Kulturni Salon, Carola Sakotniks Sendung zu Kreativität, Leadership und Kultur. Jeden vierten Dienstag im Monat auf Radio Agora und jeden vierten Mittwoch auf allen Podcast-Plattformen als Podcast. Ich freue mich auf ein Wiederhören beim nächsten Mal. Deine Carola Sakotnik.